Deutschlandfunk Kultur Nachspiel.
Das Wetter kann im Sport zu einem entscheidenden Faktor werden. Einerseits kann es Sportlern widrige Trainings- und Wettbewerbsbedingungen aufzwingen, andererseits aber auch willkommene Effekte erzielen. Im Fußball bereitet manch überraschender Windstoß ein Tor vor. Bei den Skifliegern arbeiten die Böen für oder gegen die Springer. In Nagano sprach man 1998 bei den Olympischen Winterspielen von einer dem Wetter geschuldeten Siegerlotterie. Selbst Hallensportarten sind bei Hitze, Föhnwetterlagen oder Luftdruckschwankungen nicht gegen Wettereinflüsse gefeit. Denn meteorotrop, also wetterempfindlich, sind wir auch in Räumen. Wasserspiele und Hitzeschlachten, wie das Wetter den Sport beeinflusst. Unser heutiges Nachspiel-Feature von Florian Felix Wey.
Bei Sportereignissen, wo das Wetter plötzlich, nicht plötzlich, wo das Wetter eine Rolle spielt, braucht man Meteorologen, die einen beraten können. Und man braucht eben dann die Entscheidungsträger, die sagen, jetzt ist das Wetter mal ein bisschen hart, nicht? Jetzt schalten wir mal ab.
Es regnet erneut, auch das noch. Der Platz ist schon schwer genug, der Ball glatt genug. Das ganze Spiel ist offenbar schon eine Konditionsanstrengung für alle 22.
Also bei so einem Wetter Absagen. Weil wenn es in der Früh schon so regnet und man weiß, da drum schneit's, dann gehört das abgesagt.
In einem Fall ist das Operationsergebnis Unterkühlung. Im anderen Fall Unterkühlung bzw. Herz-Kreislauf, wobei eine eindeutige Zuordnung nicht erfolgen konnte.
Bei Sportausübung in der Kälte besteht die Gefahr eines Versagens der Regulationsmechanismen und schließlich in einem Absinken der Körperkerntemperatur.
Kompendium der Sportmedizin. Aktuelle Auflage.
Niedriger als 28 Grad Celsius. Bewusstlos, Kreislauf eventuell noch vorhanden. Niedriger als 15 Grad Celsius. Tot.
Das Überqueren der Straße bei diesen Temperaturen ist schon eine Tortur. Das heißt, man stellt sich in den Schatten. Tokio gibt es ja viele Warenhäuser, Kaufhäuser, da kann man den Schatten suchen. Und dann wartet man darauf, dass die Ampel rumspringt und dann geht man ganz langsam auf die andere Seite rüber. Das geht, aber viel mehr geht nicht.
Das ist natürlich auch ein Thema dann bei Austragungsorten Olympischer Spiele oder sowas. Also ist das klimaneutral überhaupt irgendwie machbar so, ne? Da wird es immer mehr Spannungspunkte geben, was auch gut ist.
Bei Hitze in Kombination mit hoher Luftfeuchtigkeit sollte körperliche Aktivität überhaupt vermieden werden.
Was ist das für ein Wetter, wo man jetzt über grüne Wiesen läuft? Es ist doch netter, wenn man im Schnee das Neujahr besäuft. Aber leider ist es nicht so, drum bin ich heiter nicht und nicht froh.
Wettkampf. Wetterkampf?
Das hat ganz viel miteinander zu tun. Das weiß auch jeder Sportler. Und die einen mögen das und die anderen fürchten das. Also ich selber habe das immer sehr gefürchtet. Ich habe immer gebetet, dass ich eine glatte, klare, feste Bahn vor mir hatte, weil alles andere wäre immer schrecklich gewesen.
Gunter Gebauer, in seiner Jugend Weitspringer, danach Deutschlands wichtigster Sportphilosoph.
Ein Teilgebiet der Philosophie beschäftigt sich mit Gerechtigkeit. Übertragen? Gleichen Startbedingungen in Wettbewerben.
Die schnellsten kommen in die Mitte. Also man hat ja Vorläufe, eventuell Hoffnungsläufe, Halbfinale und so weiter. Und die schnellsten jeweils im Vorlauf oder auch in den Hoffnungsläufen, das wird aufgeteilt von der Mitte her und dann geht's an den Rand.
Gunter Thiersch, ehemaliger Chefmeteorologe beim ZDF, als jugendlicher Europameister und olympisches Gold mit dem Ruderachter.
Also die schlechteren sind dann an den Rändern. An den Rändern ist man nicht ganz so schnell.
Es gibt viele Dinge, die Wettkämpfe beeinflussen, die Reihenfolge der Wettkämpfer, die Tageszeit. Manche Wettkämpfer sind ganz leicht, die haben Vorteile auf einer weichen Bahn, andere sind schwer, die haben Vorteile gegen Wind und so weiter. Also es gibt ganz viele Dinge, die Wettkämpfe beeinflussen, aber es wird so getan, als sei alles vollkommen labormäßig.
In der Moderne ja, in der Antike ist man schon mal schlauer gewesen.
Der Einfluss der meteorologischen Bedingungen auf den Verlauf von Sportwettkämpfen wird schon in den Mythen der Griechen und Römer erwähnt. So heißt es, eines Tages, als Apollo mit dem Diskus spielte, lenkte Zephyr, Gott des sanften Windes, den von Apollo geworfenen Diskus mit einem plötzlichen Atemzug, dass Hyakintos einen tödlichen Schlag erhielt. Tadeusz Woboszewicz, Meteorologie im Sport.
Also wenn ich an die Wintermonate denke, wenn dann das Wasser auf dem Schoß einfriert so, oder halt die Sommerlehrgänge, wenn man dann irgendwie im Februar oder schon im November dann irgendwie in Florida oder Portugal oder Spanien sein konnte. So diese Unterschiede, ne, hat man natürlich als Sportler total wahrgenommen.
Britt Wilsdorf, früher Junioren-Europameisterin im Kanu, heute Sportpsychologin. In dieser Funktion betreut sie auch Sportlerinnen und Sportler einer besonders wetterabhängigen Disziplin. Let's go surfing now, everybody's learning how. Come on a safari with me.
Im Surfen ist es ganz extrem. Die haben immer so eine Phase von 1 bis 2 Wochen. Und dann sind die vor Ort und warten, dass Wellen kommen.
Und dann gibt es natürlich die üblichen Sprüche. Ich warte ewig auf die große Welle und danach kann ich sterben oder ähnliche Sachen. Das ist so wie die letzte große Epiphanie erleben und dann kann man sich niederlegen.
Also diese Spannung dann so zu halten. Ne? Es ist ja so ein bisschen Wettkampfvorbereitung mit flexiblem Startdatum. Oder auch in anderen Sportarten kann es ja sein, dass Gewitter aufzieht und man dann irgendwie nochmal eine Wettkampfpause hat. Oder das auf den nächsten Tag verschoben wird und dann die Spannung so zu halten, damit umzugehen, dass Nervosität aufkommt. Das sind erstmal Themen, mit denen man dann auch lernen muss, umzugehen. Und das ist dann viel Psyche tatsächlich.
Surfen gehört zweifellos zu den Sportarten, die man mit guter Laune und Sonnenschein assoziiert. Man bewegt sich aus schierer Lust an der frischen Luft. Denkt man an Wintersport, erscheint ebenfalls vor dem inneren Auge eine im gleißenden Sonnenlicht erstrahlende Schneelandschaft. Sommers wie Winters bläst der Wind stets gut dosiert, Temperaturen bewegen sich im menschlichen Komfortbereich und Niederschläge gehen rasch vorüber, im Sommer oder gehören konstitutiv dazu, in der kalten Jahreszeit.
Fallender Schnee ist ja auch was Schönes. Das sind ja wunderbare Winterbilder. Das ist dann wiederum, das scheint vielleicht nicht so sehr die Sonne, aber dieser sanft fallende Schnee, durch den man dann einen Langlauf macht, das hat ja einfach eine ganz große ästhetische Qualität.
Doch Wetter ist mehr als Genuss. Es ist auch Hitze, Trockenheit, Sturm, Hagel, Nebel, Gewitter, drückende Schwüle, klirrende Kälte oder verwandelt Fußball in
Wasserball. Sie merken, wie der Ball liegen bleibt, wie er nicht weiter springt. Man muss also sehr vorsichtig sein. Er bleibt regelrecht in den Wasserpfützen liegen.
Wie bei der berühmten Wasserschlacht von Frankfurt, die als Legende in die Fußball-WM-Annalen eingeschrieben ist. Wobei dem Müller-Thomas aus München scheint das unbekannt zu sein.
Ich weiß ungefähr, was 1974 fußballerisch passiert ist, aber von einer Wasserschlacht in Frankfurt habe ich wirklich noch nichts gehört.
Ein Fußballspiel, das mit überschwemmtem Rasen gespielt werden muss, bedeutet natürlich, dass man die Bälle nicht mehr kontrollieren kann. Dass man den Halt verliert oder dass man nicht mehr kalkulieren kann, aber noch an den Ball kommt, weil man ausrutscht und ähnliches. Das kriegt ja skurrile Züge. Und diese Wasserschlacht von Frankfurt war ja wirklich ein sehr, sehr skurriles Spiel, das wir vielleicht nur deswegen gut in Erinnerung haben, weil die deutsche Mannschaft 1-0 gegen Polen gewonnen hat.
Und damit ins WM-Endspiel einzog, wo sie den zweiten Weltmeisterschaftstitel klar machte. Die Polen waren durch die Witterungsbedingungen besonders benachteiligt, da ihre auf kurze Pässe abgestellte Taktik buchstäblich absoff. Passender Zufall, dass der einzige publizistische Versuch, eine Sportmeteorologie zu etablieren, ein Jahr später in Polen herauskam.
Auf einer Tabelle zum Grad der Einwirkung ausgewählter meteorologischer Elemente auf die sportliche Leistung notiert Autor Tadeusz Woboszewicz für Fußball in der Kategorie Niederschlag den Höchstwert 5. Sehr groß. Wind bekommt eine 4. Wesentlich. Temperatur eine 2. Schwach bemerkbar und Luftdruck sowie Nebel eine 1. Sprich, deren Spielbeeinflussung ist sehr gering.
Was im Fall von Nebel nur nachvollziehbar erscheint, wenn man es auf die Häufigkeit bezieht. Nebel ist eher selten, aber wenn er kommt, sollte man das Spiel abpfeifen.
Genau dies geschah nicht am 23. September 1999 beim Champions-League-Spiel Hertha BSC gegen Barcelona im Berliner Olympiastadion. Trotz eines roten Fußballs als Orientierungspunkt im Spiel war Deutschlandradio-Berichterstatter Hans Ostermann not amused.
In dieser Waschküche war herzlich wenig zu erkennen, insbesondere dann nicht, wenn auf der gegenüberliegenden Seite gespielt wurde. Dann konnte man schlichtweg nur am Geraune der Zuschauer ahnen, ob eventuell die Hertha in Gefahr war oder nicht. Ich muss ganz offen sagen, ich empfinde das schon als eine ziemliche Zumutung für das zahlende Publikum, wer hier 50 bis 100 Mark vielleicht gezahlt hat und dann nur die Hälfte oder ein Drittel des Spiels mitbekommt, der dürfte sich mächtig ärgern, ebenso der eine oder andere Fernsehzuschauer.
Die Fußballer auf dem Platz, insbesondere die Berliner, waren möglicherweise weniger vergrätzt, endete die Partie doch wetterangepasst unentschieden mit 1:1.
Zurück ins Funkhaus.
Der von Tadeusz Wobożewicz 1975 unternommene Versuch, eine spezielle Sportmeteorologie zu etablieren, verhallte ungehört. Meteorologe Gunter Thiersch kann das durchaus nachvollziehen.
Das Einzige, was mir dazu einfällt, ist eigentlich so eine Biometeorologie, also eine Gesundheitsmeteorologie. Wie wirkt eigentlich allein das Wetter auf den Organismus eines Sportlers, eines normalen Menschen? Ansonsten haben Sie immer die Meteorologie im Hintergrund. Und dann gibt es eben verschiedene Kategorien. Wie baut man die Sportanlagen richtig in Bezug auf Wetter, in Bezug auf die äußere Atmosphäre? Und wie führt man dann Wettkämpfe letztendlich durch?
Wettkämpfe sind Spektakel. Und wenn das Wetter sie noch ein kleines bisschen spektakulärer macht, hat das Publikum nicht mal unbedingt etwas dagegen. Doch das richtige Wetter ist zugleich auch unverrückbare Voraussetzung in vielen Disziplinen. Hier eine lückenhafte Aufzählung.
Wind brauchen alle Segel- und Flugsportarten inklusive Skispringen. Niederschlag, gefroren, benötigen die Schneesportarten. Kälte ohne Niederschlag ist unabdingbar im Eissport. Auf gemäßigte Wärme sind praktisch alle Sommerdisziplinen angewiesen.
Das allerdings gilt nur so lange, wie keine Extremausschläge vorkommen. Wo Wärme zu Hitze wird, Wind zu Sturm, Schnee zu Blizzards, enden Nützlichkeit und sportliche Herausforderung. Es beginnt die Gefahr.
Vor allem Outdoor-Sportler dürften häufiger durch Blitzschlag, Hochwasser, Sturm und Astbruch gefährdet sein.
Heißt es in einem aktuellen Aufsatz zu Klimawandel und Gesundheit.
So warnt der Deutsche Golfverband seine Mitglieder vor Blitzen und gibt Verhaltens- und Sicherheitshinweise, etwa zur Regelung von Spielunterbrechungen und zur Bereitstellung von Blitzschutzhütten.
Vor dem Hintergrund, dass Wetter ohnehin stets unkontrollierbar war und nun immer lebensbestimmender wird, stellen sich ein paar Fragen an den Sport. Wo, unter welchen Bedingungen, kann man überhaupt Sportwettkämpfe organisieren? Gefolgt von: Wann muss man Veranstaltungen witterungsbedingt abbrechen, selbst wenn das zu teuer wird? Weniger drängend, aber grundlegend: Wie viel Einfluss soll Wetter auf die Ergebnisse haben dürfen, damit es nicht zu einer Siegerlotterie kommt, wie es beispielsweise den Olympischen Winterspielen 1998 nachgesagt wurde?
Nagano, Japan. Ein völlig falscher Ort, weil es viel zu viel geschneit hat und das ist typisch Nordostwind und dann geht dieser Nordostwind vom asiatischen Kontinent rüber über die Japanische See, haut sich mit Feuchtigkeit voll und dann schneit es tatsächlich mal innerhalb von 2 Tagen 2 Meter. Das ist ja auch dort passiert. Und das sind halt so Sachen, die muss man vorher abklären, um dann zu sagen, es lohnt sich irgendwo Olympische Spiele zu machen.
Wind, wie in Nagano mitverantwortlich fürs Chaos, wird als Faktor, der den Sport beeinflusst, bestört, am häufigsten genannt. Ex-Kanutin Britt Wilsdorf sieht:
Die Idealbedingungen ohne Wind, aber es gibt natürlich auch manche Kanuten, die mit Rückenwind total gut fahren können oder die ihre Kraftpotenzial bei Gegenwind zum Beispiel besser offenbaren können oder auch, dass der Wind so seitlich kommt und dann die Tribüne manchen Bahnen zum Beispiel auch einen Windvorteil schafft, sodass man manchmal auch strategisch dann die Vorläufe fährt, sodass man vielleicht auf einer windgeschützteren Bahn ist. Da kann Wind natürlich ein Thema haben.
Skispringen ist eine Freiluftsportart, das heißt, der Springer ist dem Wind ausgesetzt und wenn der Wind nachteilig ist für den Skispringer, bekommt der Skispringer Punkte gut geschrieben. Wenn er durch Wind bevorteilt wird, werden ihm Punkte abgezogen.
Erklärt Alexander Jung.
Am allerbesten ist es natürlich, wenn Aufwind herrscht. Allerdings haben wir festgestellt, dass sich Aufwind tatsächlich nach dem Absprung negativ auswirkt. Das heißt, am allerbesten ist tatsächlich die Kombination aus Rückenwind in der ersten Flugphase und Aufwind in der zweiten Flugphase.
Der Biomedizintechniker forscht an der Universität Graz über Windeinflüsse beim Skispringen. Denn wer in der Vergangenheit jeweils auf dem Treppchen landete, stand dort nicht unbedingt zurecht. Berühmtestes Beispiel: ein Sportler mit dem nachgerade prophetischen Namen Wojciech Fortuna.
Das war ein polnischer Skispringer bei den Olympischen Winterspielen 1972 in Sapporo, der kurz vorher erst nominiert wurde. Der Wettbewerb war durch sehr viel Wind dominiert und nach dem ersten Durchgang hat er geführt mit 111 Metern und er hat nachher dann die Goldmedaille nach Hause mitgebracht.
Seit 2009 gibt es einen Verrechnungsfaktor, der derartige Verzerrungen ausbügeln soll, doch der genügt Alexander Jung nicht. Seine mathematische Modellierung eröffnet der Gerechtigkeitsdebatte bei Medaillenvergaben ganz neue Perspektiven.
Dafür werden zunächst Windgeschwindigkeit und Richtung in 10 Meter Abständen erfasst und in denselben Abständen werden auch die Geschwindigkeit und die Beschleunigung des Athleten erfasst. Und mit diesen Daten berechnen wir sozusagen rückwärts diese aerodynamischen Parameter, die die Flugtechnik des Skispringers abbilden. Und mit diesen aerodynamischen Parametern können wir individuell für diesen Springer berechnen, wie weit der Sprung ohne Wind gegangen wäre. Und die Differenz zur realen Sprunglänge könnte dem Springer dann abgezogen bzw. gutgeschrieben werden.
Der Computer kann das Paradox errechnen, wie ein Skisprung ohne Wind,
der in der Praxis unmöglich ist,
aussehen würde, um dann alle windlosen Sprünge miteinander zu vergleichen. Die Unterschiede in der Sprunglänge gingen dann auf die athletische Technik des Einzelnen zurück.
Überall, wo versucht wird, auf extreme Weise Gerechtigkeit herzustellen, schlägt das Pendel ins Gegenteil um.
Weswegen Sportphilosoph Gunter Gebauer auch die perfekte Windkorrekturberechnung von Alexander Jung skeptisch betrachtet.
Das würde so sein, dass die Springer springen und dann wird ein Computer angeworfen und rechnet dann die Umweltbedingungen raus und dann kommt ein ganz anderer Sieger raus, als der, der am weitesten gesprungen ist. Man will ja sehen, dass derjenige, der am weitesten springt, was ich begeistert beklatschen kann, dass der am Ende auch Sieger ist.
Der Nachteil ist, das sehe ich vollständig ein, das ist die Nachvollziehbarkeit für den Laien, für den Zuschauern. Und ein perfektes mathematisches Kompensationsverfahren wird es wohl auch nie geben. Wir sind aber der Meinung, dass sie dennoch einen sehr wichtigen Beitrag leisten können zu Fairness von Skisprungwettbewerben.
Die Alternative wäre für die Zuschauer vielleicht schöner, für die Athleten jedoch strapaziöser.
Also es gäbe auch einen Vorschlag, der ohne Mathematik auskommt, das ist der, dass man einfach die Anzahl der Durchgänge im Wettkampf erhöht, um dann möglicherweise Vorteile mit Nachteilen auszugleichen. Aber Wind ist ein chaotisches Phänomen und Fairness wird durch diese Methodik natürlich nie garantiert sein.
Nicht nur Wind. Wetter insgesamt ist ein chaotisches Phänomen, bei dem die Angst des Sportlers vor Disqualifikation und eigenem Versagen vor eine dritte Herausforderung gestellt wird, die des eigenverantwortlichen Rückzugs.
Ich kann mich noch gut an den Zugspitzlauf erinnern, wo man, bevor der Lauf gestartet wurde, eigentlich wusste, es wird oben schneien. Und die Leute sind also dann in kurzen Hosen und T-Shirts da hoch. Zwei Männer sind umgekommen. Und es sind selbst die besten Sportler dort nur kriechend über die Ziellinie an der Zugspitze dann gekommen, kriechend.
Das tödliche Drama, das sich gestern Mittag auf der Zugspitze abspielte, hat dann doch erstaunt und geschockt.
Es hat gestürmt, gewindet und die Leute haben um Hilfe geschrien. Teilweise haben sie wirklich geschrien wie am Spieß. Einige kamen nimmer vor und nimmer zurück.
Die Läufer sind halt teilweise hier wirklich orientierungslos gestrandet. Unser Personal hat die zum Teil bewusstlos von den Toiletten geglaubt.
Keine Wärmedecken mehr, es ist alles ausgegangen. Oben, muss ich sagen, haben wirklich die Tischdecken hergenommen vom Bergrestaurant.
Das sind halt so Sachen, wo man sagen muss, wir müssen den Mut haben, auch Sportereignisse abzubrechen.
Was im Falle des 18 Kilometer langen Extremberglaufs zur Zugspitze im Juli 2008 nicht geschah.
Ich glaube, das Verantwortungsgefühl der Veranstalter auch bei Marathonläufen oder auch bei Olympischen Spielen ist nicht ausgeprägt genug.
Doch ist es nicht eindeutig Sache der Organisatoren von Sportereignissen, Risiken nüchtern einzuschätzen, weil die Teilnehmer, emotional im Wettkampfmodus befangen, genau dies nicht schaffen können? Berglegende Reinhold Messner brachte es kurz nach dem Zugspitzunglück auf den Punkt.
Die schauen nur nach vorne, die schauen nur auf den Vordermann und wiegen sich natürlich in Sicherheit. Denn vor ihnen sind Leute, hinter ihnen sind Hunderte von Leuten. Was soll da passieren, denkt man sich.
Ich glaube, es ist eine menschliche Schwäche, tatsächlich zu beurteilen für sich selber, ob man sowas zum Beispiel abbrecht. Weil wir reagieren ja eher auf das, was wir an Erfahrungen angesammelt haben. Wir können mit plötzlichen Veränderungen nicht umgehen.
Müssten wir aber, statt im Wortsinne Mitläufer zu bleiben. Denn das Urteil im Prozess gegen den Veranstalter ein Jahr später fiel deutlich aus.
Der Richter hatte seinen Freispruch wie folgt begründet. Die Läufer waren für ihr Tun selbst verantwortlich. Juristisch nennt sich das eigenverantwortliche Selbstgefährdung der Teilnehmer. Und die hebt den Tatbestand der fahrlässigen Tötung auf.
Im Grunde ist Sport,
zumal in Zeiten unberechenbarer Wetterphänomene,
immer eine Art eigenverantwortliche Selbstgefährdung. Es liegt menschlich nahe, sich in Angebote zur Verantwortungsdiffusion zu flüchten und darauf zu vertrauen, dass sich Großveranstalter schon etwas dabei gedacht haben, in welche Klimazonen sie beispielsweise Weltmeisterschaften verlegen.
Die Geschichte stimmt da allerdings nicht sonderlich optimistisch. Wurde bei den Olympischen Sommerspielen 2004 in Athen bereits offiziell vom Bundesinstitut für Sportwissenschaft vor Hitze gewarnt, schwoll die Broschüre 2008 für Peking noch einmal deutlich an. Und für Tokio 2021 galt weltweit der Slogan »Beat the Heat«, also individuelle Vorsorge vor kollektiver Vernunft.
Die Unwilligkeit zu lernen zeigte sich an Tokio besonders deutlich. 1964 fanden dort zwar schon einmal Sommerspiele statt, aber im klimatisch tolerablen Oktober. 57 Jahre später war der Sommer alles andere als kälter geworden, doch die Bedeutung der Fernsehübertragungsrechte gestiegen. Die US-Sender wollten keine Konkurrenz zur einschaltquotenstarken Basketballsaison haben. Die Olympioniken erwiesen sich als einfachere Manövriermasse.
Um gegen solche Entwicklungen gewappnet zu sein, in denen Veranstalter nicht unbedingt das Wohl der Sportler im Auge haben, braucht es mehr Eigenverantwortung, meint Psychologin Britt Wilsdorf.
Das ist natürlich immer so ein Thema, ne? Diese Innenschau zu haben und diese Connection auch mit sich selber und natürlich auch das mit dem Trainer und dem Sportsystem abzustimmen. So, ne? Aber ich glaube, gerade bei solchen quasi extremen Fällen, ne, ist es, glaube ich, wenn man das Gefühl hat, nee, das fühlt sich nicht richtig an. Ne? Am Ende steckt man selber nur in dem Körper und muss selber die Konsequenzen auch tragen bis zum Lebensende. Ne?
Es gibt genügend Sportler, die nicht sehr viel Verantwortung für sich selber haben, die einfach auch den Reiz spüren, jetzt doch nochmal drauf zu treten, jetzt nochmal Dinge zu machen, die man eigentlich nicht machen kann, die Menschen unmöglich sind, das reizt sie sehr. Also gerade im Bergsteigen ist das so.
Das ist uns in der Entwicklung von Athleten auch wichtig, autonome und selbstbewusste und auch mehrdimensional ausgerichtete Athleten und auch Trainer zu unterstützen in ihrer Entwicklung, dass sie eben auch sagen, okay, ja, ich habe die ganze Zeit darauf hintrainiert, aber es kann sein, dass ich hier als querschnittsgelähmt rausgehe, wenn ich das mache, weil ich bin gerade nicht in der Lage, die motorischen Programme abzurufen. Das war jetzt kein Beispiel fürs Wetter, aber der Selbstbestimmtheit, das dann auch so zu sagen.
Britt Wilsdorf zielt mit diesem Beispiel auf die US-Turnerin Simone Biles, die als Medaillenhoffnung in Tokio den olympischen Wettkampf wegen psychischer Indisponiertheit abbrach und sich damit als Vorbild für selbstbestimmtes Handeln auszeichnete.
Die Grenze zwischen dem hohen Preis des Aufgebens zum Eigenschutz und dem zähneknirschenden Weitermachen entgegen aller Widrigkeiten beim Wettbewerb und im Training lässt sich kaum allgemein festlegen. Ex-Kanutin Wilsdorf kennt von sich und anderen Leistungssportlern eine starke Fokussierung wie eine hohe Frustrationstoleranz und hält beides für richtig.
Vielleicht ist irgendwie das Wetter kalt und regnerisch, aber das ist jetzt so und ich nehme das hin. Und es ist vielleicht auch so, dass mich das nervt oder dass ich gereizt bin oder so, aber das ist jetzt ein Gefühl, was da ist und ich bleibe trotzdem bei meiner Aufgabe und bei meinen Zielen und bei meinem Sport und gucke halt das Beste irgendwie rauszuholen. Aber sich nicht in so eine Gedankenschleife zu vergeben und nein, jetzt ist es scheiße und jetzt sind die Bedingungen so und wer weiß und was passieren könnte und sich in diesen Emotionen zu verlieren, dann ist man überhaupt gar nicht mehr beim Sport.
Wetter bedeckt,